Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Nähe zwischen US-Präsident Trump und FIFA-Chef Infantino war schon auffällig, als für Trump extra ein FIFA-Friedenspreis erfunden wurde. Jetzt hat Trump offenbar mit einem Anruf bei Infantino Einfluss auf die Fußball-WM genommen. Die Rotsperre gegen den US-Stürmer Balogun wurde aufgehoben, sodass er nun heute Nacht doch beim Spiel gegen Belgien antreten kann. Diese Entscheidung stößt international auf Empörung, auch beim DFB und beim Europäischen Fußballverband UEFA.
16. USA gegen Bosnien-Herzegowina am vergangenen Mittwoch. Darin ein Foul, eine Videoüberprüfung und eine klare Entscheidung. Rote Karte für den US-Topstürmer Folarin Balogun. Nach den Wettbewerbsregeln des Weltfußballverbandes FIFA heißt das Sperre für das nächste Spiel. Das empört den US-Präsidenten so sehr, dass er FIFA-Präsident Infantino anruft, eine Überprüfung der Entscheidung fordert und die Integrität des Schiedsrichters aus Brasilien anzweifelt. Wenig später Erleichterung beim Training des US-Teams. Die FIFA verkündet überraschend, die Sperre für Stürmer Balogun für das Achtelfinale gegen Belgien wird ausgesetzt. Ein einmaliger Vorgang bei einer Weltmeisterschaft. Den US-Präsidenten freut's. Ich denke, das ist eine brillante Entscheidung. Der Schiedsrichter war schrecklich und niemand spricht darüber. Ich wusste nicht mal, was eine rote Karte ist. Als ich das verstanden habe, dachte ich, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Die besten Spieler einfach sperren zu können, das ist eine große Macht, das ist schrecklich. FIFA-Präsident Infantino besucht nahezu alle WM-Spiele. Er bestätigt das Telefonat mit seinem Freund Trump, widerspricht aber der Darstellung, es gebe einen Zusammenhang mit der Entscheidung. Die juristischen Gremien der FIFA sind unabhängig und diese Unabhängigkeit ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit und Integrität des Fußballs und muss respektiert werden. Der Europäische Fußballverband UEFA erklärt hingegen, mit der Rücknahme der roten Karte sei eine ebenso rote Linie überschritten worden. Eine Beschwerde des nächsten US-Gegners Belgiens wies WM-Ausrichter FIFA dennoch zwischenzeitlich zurück. Dass ein Politiker derart schamlos versucht, Einfluss auf sportliche Entscheidungen zu nehmen und das auch noch offen zugibt, ist ein Novum. Die FIFA besteht zwar darauf, Entscheidungen unabhängig zu treffen, doch der fahle Beigeschmack und damit auch der Schaden für die WM sind enorm.
Am Freitag hatte Bundesfinanzminister Klingbeil seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgelegt und heute hat das Kabinett nun zugestimmt. Damit kann der Bundestag seine Beratungen beginnen und voraussichtlich im Herbst darüber abstimmen. Klingbeil will mehr Schulden aufnehmen als geplant und Rücklagen antasten, die er eigentlich für noch schwierigere Situationen aufheben wollte.
Rekordschulden, unter anderem für Rüstungsausgaben, das muss Finanzminister Klingbeil bei der Vorstellung des Haushaltes 2027 erklären und versucht es mit einem Bild aus der Raumfahrt.
Dabei keine neuen Schulden zu machen, das geht nicht. Das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen.
Insgesamt sollen kommendes Jahr 555 Milliarden Euro ausgegeben werden, 6% mehr als dieses Jahr. Rund 119 Milliarden davon sind neue Schulden. Hinzu kommen weitere Kredite für das Sondervermögen für Infrastruktur und die Bundeswehr. Insgesamt also rund 204 Milliarden Euro an Schulden. Kritik, dass jüngere Generationen diese Kredite zurückzahlen müssen, lässt Klingbeil nicht zu.
Es ist sehr im Interesse einer jungen Generation, dass wir uns in diesem Land vor Putin schützen können. Und es ist sehr im Interesse einer jungen Generation, dass wir in Schulen, in Straßen, in Brücken, in Digitalisierung, in den Klimaschutz in diesem Land investieren.
Doch gerade im Klima- und Transformationsfonds sollen Gelder gekürzt, Projekte gestrichen werden. Das kritisieren die Grünen.
Für uns Grüne ist natürlich der Griff in den Klimafonds ganz besonders bitter. Wir haben gerade einen Dürresommer, einen Hitzesommer. Wir brauchen dringend Klimaanpassungen, damit die Menschen in unserem Land, in den Städten, in den Gemeinden gut leben können.
Im Haushaltsausschuss muss Klingbeil auch erklären, warum er sein Finanzpolster, die Rücklage für schlechte Zeiten, verwenden muss. 6,8 Milliarden, knapp zwei Drittel der Reserve, will er entnehmen. Er begründet das unter anderem mit fehlendem Wirtschaftswachstum. Zusätzliches Geld hingegen sollen Steuererhöhungen auf Tabak und Alkohol bringen. Geplant auch eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke und eine Plastikabgabe. Mehr und höhere Steuern. Der falsche Weg, sagt die AfD.
Es ist wirklich genug Geld da. Der Staat muss lernen, mit dem Geld umzugehen, anstatt jetzt wieder den Bürger noch weiter auszunehmen.
Die Regierung habe nicht so sparen können, wie sie sich das selbst vorgenommen hat, stellt auch der Koalitionspartner, die Union, fest.
Wir werden weiter sparen müssen. Es bedarf noch mehr Ehrgeiz. Nur dann werden wir diesen Haushalt Schritt für Schritt, ich sag mal, in ein Stadium der Gesundung überführen können.
Die neue Sparvorgabe des Finanzministers für den kommenden Haushalt. Alle Ministerien sollen noch mal 2% ihrer Etats im kommenden Jahr kürzen. Bald ist Sommerpause. Erst danach soll der Haushaltsentwurf in den Bundestag.
Fragen wir nach bei Matthias Deiß in Berlin. Ist das ein Sparhaushalt, den Finanzminister Klingbeil nun vorlegt, oder nicht?
Nein, das ist kein Sparhaushalt. Das behauptet der Finanzminister in dieser Form allerdings auch gar nicht. Klingbeil spricht zwar von Konsolidieren, verweist in erster Linie aber darauf, dass es ihm überhaupt gelungen sei, die Haushaltslücke geschlossen und einen konformen Haushaltsentwurf vorgelegt zu haben. Dafür erhöht er Steuern und Abgaben, verfrühstückt einen Teil der Bundesreserve und verschiebt die Tilgung von Schulden in die Zukunft. Auf größere Einsparungen oder die nennenswerte Streichung von Subventionen konnte sich die Koalition dagegen nicht einigen, auch wenn einige Bundesministerium nun Einbußen hinnehmen müssen. Und so blieb dann am Ende über die geschilderten Maßnahmen hinaus nur noch eins: Schulden aufnehmen. Mehr als 200 Milliarden Euro, so viel wie zuvor erst ein einziges Mal in der Geschichte der Bundesrepublik.
Tja, Stichwort Schulden. Deutschland verschuldet sich damit nun ungewohnt hoch. Da ist der Blick ins europäische Ausland interessant. Wie stehen wir denn da im Vergleich?
Ja, im europäischen Vergleich steht Deutschland gar nicht so schlecht da. Großbritannien, Frankreich und Italien haben erheblich höhere Schuldenquoten als Deutschland. Wirklich weiter hilft uns das allerdings nicht, denn die steigende Neuverschuldung erhöht die Zinslast. Sie klettert von rund 42 Milliarden Euro im kommenden Jahr auf fast 81 Milliarden Euro im Jahr 2030 und verringert damit den Spielraum für künftige Ausgaben. Dass es in Frankreich und Italien da noch schlechter läuft, ist vielleicht für manche ein Trost, aber keine Lösung.
Dankeschön, Matthias Deiß in Berlin. Schneller als über den Haushalt soll über die Reformpläne von Gesundheitsministerin Warken entschieden werden. Die Abstimmung im Bundestag ist noch für diese Woche geplant. Jetzt haben die Regierungsparteien noch Änderungen nachgereicht. Sie betreffen unter anderem die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern. Sie soll nun erst wegfallen, wenn die Kinder älter als 12 Jahre sind. Bislang war das schon mit 6 Jahren vorgesehen. An den Beginn dieses Jahres erinnern sich viele Berlinerinnen und Berliner sicher ungern zurück. Wegen eines Brandanschlages waren 100.000 Menschen tagelang ohne Strom. Ein Blackout, der Schwachstellen beim Katastrophenschutz offengelegt habe, urteilt jetzt eine Kommission. Sie hat Vorschläge für ein besseres Krisenmanagement ausgearbeitet. Dazu gehören ein gemeinsames Lagezentrum mit dem Bund, mehr Übungen mit der Bevölkerung und ein Mobilfunknetz mit einer Notstromversorgung für mindestens 3 Tage. Die beste Abwehr gegen Russlands ballistische Raketen sind US-Patriot-Systeme. Doch davon hat die Ukraine nur wenige. Der dringende Bedarf wird Thema beim morgigen NATO-Gipfel in der Türkei sein. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute an. Denn die russischen Luftangriffe auf die Ukraine dauern an. Allein in der Hauptstadt Kiew starben in der vergangenen Nacht mindestens 15 Menschen.
Mehr als 20 ballistische Raketen schlagen in Kiew ein. Keine einzige von ihnen können die ukrainischen Luftstreitkräfte in dieser Nacht abwehren. Es fehlen die dafür notwendigen Patriot-Abfangraketen. Die lauten Explosionen folgen dicht aufeinander. Die Erschütterungen heftig. Wieder zerstören russische Angriffe auch Wohnhäuser in mehreren Stadtvierteln. Wir waren nach dem Angriff in unserem Hausflur gefangen, bis die Rettungskräfte uns da rausgeholt haben. Mit einer Kombination aus 68 Raketen verschiedener Typen und 351 Kampfdrohnen hat Russland die Ukraine nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe angegriffen. Im Visier die Region Kiew und die Hauptstadt selbst. Es gibt Tote. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaue Zahl nennen, weil die Rettungsarbeiten andauern. Wir hoffen, dass niemand mehr unter den Trümmern ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier oder an anderen Orten Körper finden, ist leider hoch. Der ukrainische Präsident fordert von den NATO-Partnern beim Gipfel in Ankara starke Beschlüsse zur Unterstützung der Luftverteidigung. Die USA und Europa würden über genügend Mittel verfügen, um den russischen Terror zu stoppen. Kiew hat den morgigen 7. Juli zum offiziellen Trauertag erklärt. Es ist aufgrund der vielen getöteten Zivilisten schon der zweite in weniger als einer Woche. UN-Vertreter in der Ukraine zählen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg ziviler Opfer. Sie sehen in den jüngsten russischen Angriffen eine weitere Eskalation und damit eine noch größere Gefahr für die Zivilbevölkerung.
Staatstrauer auch im Iran. 6 Tage lang gedenkt die Islamische Republik ihres früheren obersten Führers, Ayatollah Khamenei. Er war zu Beginn des Irankrieges durch einen US-Luftangriff getötet worden. Mehr als 4 Monate hat das Regime mit der Trauerzeremonie gewartet, Beobachtern zufolge, um das Ende der Angriffe abzuwarten. Heute zog nun eine Prozession mit Khameneis Sarg durch Teheran.
Seit 3 Tagen zeigen sie ihre Trauer öffentlich. Für heute hat das Regime zu einer riesigen Prozession aufgerufen. Am Mittag ziehen mehrere Millionen durch die Straßen. Sie schwenken rote Fahnen, fordern Rache an den USA und Israel. Wir müssen Rache nehmen für das Blut unseres obersten Führers. Nur deswegen sind wir hier. Der Ruf nach Vergeltung ist orchestriert, doch es gibt auch gemäßigte Stimmen. Ich bin für Verhandlungen, sofern sie mit Würde geführt werden. Mit Würde, vorausgesetzt, dass die Würde Irans gewahrt bleibt. Fast 40 Jahre lang regierte Ali Khamenei Iran mit harter Hand. Er soll für die Tötung Tausender bei den Demonstrationen Anfang des Jahres verantwortlich sein. Nach Einschätzung von Experten war Khamenei bei vielen verhasst.
Und dann kommt die Ermordung durch israelische Waffen und damit wird ein unbeliebter Führer in einen Märtyrer verwandelt und das zelebriert das Regime heute auch.
Der Höhepunkt der Prozession heute, ein Lastwagen an einem zentralen Platz Teherans inmitten der Menge. Darauf die Särge Khameneis und 4 seiner nächsten Angehörigen, die mit ihm getötet wurden. Doch einer fehlt bei den Feierlichkeiten, Khameneis Nachfolger, sein Sohn Mojtaba. Während einer Zeremonie gestern stehen nur 3 seiner Brüder an den Särgen. Experten vermuten, der neue oberste Führer, er wurde beim Angriff auf seinen Vater schwer verletzt und entstellt.
Im Südwesten von Frankreich kämpfen hunderte Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand in den Pyrenäen. Das Feuer wütet seit mehreren Tagen in einem schwer zugänglichen Gebirgsgebiet an der Grenze zu Spanien. Hitze und trockener Wind fachen die Brände immer wieder an. Etwa 4.600 Hektar Land sind bereits zerstört. Die Behörden riefen 10.000 Menschen in der Region auf, sich in Sicherheit zu bringen. Auch in den kommenden Tagen werden Temperaturen bis 41 Grad erwartet. Für Mexiko ist die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei. Nach einer dramatischen Partie gegen England mussten sich die Mitgastgeber mit 2:3 aus dem Turnier verabschieden. Auf die Engländer wartet damit am Samstag im Viertelfinale das norwegische Team. Die Skandinavier hatten sich spektakulär mit 2:1 gegen Brasilien durchgesetzt. Der doppelte Torschütze Haaland gab anschließend den Takt vor für die schon legendäre Choreografie der norwegischen Spieler und Fans. Das gemeinsame Rudern inspiriert von ihren Wikinger-Vorfahren. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 7. Juli.
Der Luftdruckunterschied zwischen dem Hoch über der Biskaya und dem umfangreichen Tief wird von kräftigem Wind ausgeglichen. In der Nacht im Norden und Osten immer mal wieder Regen oder Niesel. Es bleibt windig. Auch am Tag vom Norden bis in den Osten Schauer. Sonst bei Sonne und Wolken trocken. Im Südwesten gibt es den meisten Sonnenschein. Dabei starke Böen, an der See einzelne Sturmböen. In der Nacht 20 bis 13 Grad. Am Tag große Temperaturunterschiede 17 bis 19 Grad an den Küsten. Im Breisgau bis 35 Grad. Auch am Mittwoch. Im Südwesten viel Sonne, sonst auch Wolken, dazu im Norden und Osten sowie an den Alpen einzelne Schauer. Auch am Donnerstag ist es im Norden und Osten wolkig, Richtung Westen und Süden viel Sonne. Der Freitag wird verbreitet sonnig, bis 36 Grad am Oberrhein.
Die Tagesthemen um 23.10 Uhr moderiert heute zum ersten Mal Jörg Schönenborn. Jörg, worum geht's denn heute bei euch?
Im Bundeshaushalt kommt jeder dritte Euro aus neuen Schulden. Das gucken wir uns genauer an. Dazu spreche ich auch mit Finanzminister Klingbeil. Und natürlich beschäftigt auch uns die rote Karte für den US-Stürmer Balogun. Seine Sperre für heute Nacht ist ja überraschend aufgehoben, nachdem Präsident Trump mit dem FIFA-Boss telefoniert hatte.
Tja, danke. Wir sind gespannt, freuen uns schon und wünschen Ihnen erstmal einen schönen Abend.